Ja, ich finde es richtig toll, dass so gut besetzt ist bei euch. Ich finde es auch richtig toll, dass man dabei junge Männer arbeitet, die einspringen können, wenn die jungen Senioren ein bisschen schwächeln. Also mein Predigttext heute ist die Waffenrüstung Gottes. Und ich habe die Predigt extra für euch gemacht. Die Waffenrüstung Gottes steht Epheser 6, Abvers 10 bis 17. Zuletzt seid stark in, nach Elberfelder, zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an den bösen Tage Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. An den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Also die Waffenrüstung Gottes. Ich weiß jetzt nicht genau, woran ihr denkt, wenn ihr Waffenrüstung hört. Heute spontan kommt ja der Krieg einen in Ukraine in Sinn vielleicht, kommt einen die Kriege im Nahen Osten in Sinn, die ja genauso übel sind, kommt einen vielleicht auch die neu indoktrinierte Angst vor unseren eigenen Kriegen, die vielleicht auf uns zukommen in den Sinn. Waffenrüstung hört sich gefährlich an. Es geht aber hier ja nicht um einen realen Krieg, sondern um einen inneren Krieg, um einen geistlichen Kampf. Und ob es um den geht, das wollen wir mal gucken. Zunächst mal vorneweg, die Waffenrüstung ist keineswegs dazu da, meinen Mitmenschen den Teufel auszutreiben. Und sie ist auch keineswegs dazu da, ihnen das Evangelium um die Ohren zu schlagen. Ich denke, das ist schon so halbwegs klar. Die Waffenrüstung Gottes ist im Besonderen nicht dazu da, dass wir unsere Erlösung damit verteidigen. Das ist euch vielleicht nicht ganz so klar. Ich muss mich nicht in irgendeinem eingebildeten geistlichen Kampf beweisen, um erlöst zu bleiben. Ich muss kein Vorzeigechrist sein, um in den Himmel zu kommen. Unsere Erlösung, die hat Christus bewirkt. Der hat seinen Kampf am Kreuz gehabt. Und wir sind gerecht aus Gott vor Gnade. Und nicht, weil wir so tolle Christen sind und so toll kämpfen. Die Waffenrüstung Gottes ist dazu da, den Anfechtungen des Teufels zu widerstehen, der mir meine Erlösung madig machen möchte. Sie ist dazu da, meine Stellung vor Gott zu verteidigen, zu erhalten. Wenn ich so vergleiche hinten immer meine sowieso, ja. Aber nach unserer Wiedergeburt quasi sind wir ja innerlich sauberer als zweimal gebadet und dreimal saniert. Und jetzt geht es darum, sauber zu bleiben, die Macht der Sünde von uns wegzuhalten, Glauben zu halten, treu zu bleiben, uns gegen die Anfechtungen und Versuchungen zu verteidigen. Das ist Sinn der Waffenrüstung. In Vers 10 lesen wir, übrigens, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Übrigens, ganz simples Wort, oder? In den vorhergegangenen Kapiteln macht Paulus eine ganze Menge praktischer Ratschläge für unseren Alltag. Und jetzt kommt so ganz lapidar das eigentlich Wichtige. Wie machen wir das heute, wenn wir so was Wichtiges sagen, was wir gar nicht so als wichtig darstellen möchten? Sagen wir da vielleicht, übrigens, habe ich dir schon gesagt, der und der und die und die, oder der und das und dies und jenes, übrigens, habe ich dir schon gesagt. Und hier schreibt Paulus, übrigens, was machst du mit deinen Anfechtungen? Was machst du, wie gehst du um mit den Widerwärtigkeiten in deinem Leben? Wie erhältst du deinen Glauben? Woher nimmst du die Widerstandskraft? Das ist eine grundsätzliche Frage, für jeden anders. Da geht es nicht um irgendwelche Anweisungen für unsere verschiedenen Lebenssituationen. Da geht es um unsere innere eigene Resilienz auf Neudeutsch, der Widerstandskraft. Und dann sagt Paulus, seid stark in dem Herrn. Ja, in dem Herrn. Hier macht ein kleines Wort nämlich einen ganz gewaltigen Unterschied. Wir selber, wir wollen nämlich stark sein wie der Herr. Wir wollen stark sein wie der Herr. Ja, wir wollen der Sünde selber widerstehen. Aber wir können nicht stark sein wie der Herr. Wir können keine Toten auferwecken. Wir können keine Brotvermehrung bewirken. Wir können nicht auf dem Wasser laufen. Und wir können da am Teufel nicht widerstehen. Darf jeder nur in sein eigenes Leben gucken, dann sieht er das. Paulus schreibt, seid stark in dem Herrn. Stark sein in dem Herrn, das ist doch was anderes. Wenn ich in dem Herrn stark bin, dann bin ich ja nicht ich stark, sondern ich bin ja stark, weil ich in ihm bin. Weil er mich von allen Seiten umgibt. Und dann geht es nicht mehr um meine Stärke, sondern um seine Stärke. Genau genommen ist eigentlich unser Herr Jesus Christus unsere Waffenrüstung. Werde ich euch noch beweisen. Und wenn wir aus dem Herrn, das hört sich jetzt theoretisch an, ja, wenn wir aus dem Herrn heraus leben, weil wir ja in dem Herrn sind, dann leben wir doch automatisch immer in der Waffenrüstung Gottes. Paulus weist uns hier zu Anfang unsere Stellung zu. Er sagt, du bist nicht stark mit dem Herrn, du bist nicht stark, weil Jesus dir hilft, sondern wir sind stark in dem Herrn, umgeben, beschützt von allen Seiten mit seiner Waffenrüstung. Lassen wir mal unsere Gebete so ein bisschen durch den Kopf gehen. Ja? Herr, hilf mir da, Herr, hilf mir dort, Herr, segne mich hier, überall. Ja, das heißt, ich will immer stark sein mit dem Herrn. Der Herr soll mir helfen, stark zu sein. Aber ich bin nicht stark mit dem Herrn, ich bin stark in dem Herrn. Und jetzt kommt die Rüstung so nach und nach. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen vermögt wieder die Listen des Teufels. Dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen sollen, das zeigt ja schon auf, dass es gar nicht um unsere Macht geht. Es geht um die Macht, die uns jetzt in dem Falle die Waffenrüstung Gottes verleiht. Wir sind nur stark in der Kraft seiner Macht. Denn mit unserer menschlichen Waffe, mit unserer menschlichen Fähigkeit, uns gegen Anfechtungen zu verteidigen und Versuchungen, das klappt manchmal, aber ziemlich oft auch nicht, oder? Aber wenn wir mit Gottes Waffenrüstung kämpfen, bedeutet es ja für uns, dass wir in seiner, in Gottes Kraft, in Gottes Stärke stehen und nicht mehr mit unserer eigenen Möglichkeit kämpfen. Und Paulus sagt ja auch, zieht die ganze Waffenrüstung an. Wenn wir nur so ein bisschen, nur so halbherzig gläubig sind, dann würde man natürlich vor der Waffenrüstung Gottes Angst haben. Beziehungsweise vor dem Kämpfen damit. Denn wer will denn schon einen geistigen Kampf ausfechten? Ja? Also bitte, wenn es nicht sein muss, verzichte ich auch gerne darauf. Und wenn wir dann nur ab und zu so ein paar fromme Eigenschaften in unserem Leben sind, das reicht natürlich nicht für das, was Paulus hier als Kampf bezeichnet. Halbherzig werden wir nie zu der Stärke seiner Macht durchdringen. Wir werden dann vielleicht hier und da ein bisschen Einsatz zeigen im Kampf gegen die Sünde, im Kampf gegen unseren Schweinehund. Und dann werden wir ganz schnell wieder abwinken. Hat ja doch keinen Wert. Wie soll es funktioniert doch nicht. Was glaubt ihr, wie oft ich das schon gehört habe? Hat doch keinen Wert. Ich bin halt, wie ich bin. Ich bin der, ich bin, hat Gott gesagt. Ihr solltet das nicht sagen. Ja? Also das steht uns nicht zu. Und die Waffenrüstung Gottes, das ist natürlich auch entscheidend jetzt, die muss man selbst ergreifen. Ja? Ergreift. Es ist also schon auch unsere Entscheidung gefordert, ob wir die Waffenrüstung ergreifen oder ob man gleich resigniert oder ob man doch lieber in der Nähe Jesu bleiben wollen und ein paar Unbequemlichkeiten halt in Kauf nehmen. Und um den Listen des Teufels zu widerstehen, da brauchen wir wirklich die ganze Waffenrüstung. Vers 12. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Orten. Nun, zum einen sollen wir widerstehen, den Listen des Teufels, zum anderen sollen wir aber auch kämpfen. Unter Widerstehen verstehe ich eigentlich Verteidigung und unter Kämpfer verstehe ich persönlich eher ein bisschen Angriff, ein bisschen Aggression. Ja. So ganz falsch ist das Wort Kämpfer natürlich nicht, weil auch ein Verteidiger kämpfen muss. Aber doch, denke ich, verfälscht die Blickrichtung. Ja? Es macht uns, gibt uns eine gewisse Bereitschaft zur Aggressivität, kämpfen. Ja, also, besonders wir Männer oder wir Buben oder was immer. Wir haben früher mit der Brezel aufeinander geschossen, mit Abbrochener und dann später mit dem Stecker und dann mit der Fletsche und dann mit der Luftpistole. Gell? Das geht heute natürlich nicht mehr. Ja, mit der Presse geht schon. Aber es geht hier nicht um Kämpfe, sondern um Verteidigung. Ein guter Stundenprediger, der hat sich in meiner Jugend und Kindheit in der Regel an der Wuppertaler Studienbibel orientiert. Das macht er übrigens heute ja auch noch. Die Wuppertaler Studienbibel ist eine Reihe mit 21 Bänden, in denen das Neue Testament ausgelegt wird. Der erste Band kam 1962 heraus, da war ich immerhin auch schon ganz schön alt, nämlich 12. Und die erste Arbeit zu der Studienbibel, die begann allerdings schon Anfang des 20. Jahrhunderts, also vor über 120 Jahren. Das heißt, die Autoren, ja, und einen Weltkrieg, auf jeden Fall mitgemacht, zwei wahrscheinlich nicht, aber einer reicht. Das heißt, deren Lebenserfahrungen, deren Verständnis über Waffenrüstung und Kampf ist natürlich in ihren Glauben in die Auslegung eingeflossen. Aber wenn ich diese Auslegung, das habe ich ja gemacht, zu diesem Text lese in der Wuppertaler Studienbibel, dann liest die sich also schlichtweg wie ein Kriegsbericht aus der Ukraine. Kämpfen hier, kämpfen dort, kämpfen immerfort. Wir lesen da von Angriff, wir lesen von Verteidigung, wir lesen sogar von Kriegsgetümmel. Ja, also Kriegsgetümmel, stellt euch vor, das will ich in der Gemeinde kein haben. Das ist sicher ein falscher Platz. Aber durch diese Prägung schildern viele wirklich ernsthaft gläubigen Geschwister ihren Glauben als einen Kampf. Als einen Kampf, der sie fordert mit allen ihren Kräften. Sie müssen widerstehen gegen die Versuchung, widerstehen gegen die Anfechtung, widerstehen gegen den inneren Schweinehund, widerstehen gegen die eigene Faulheit. Einerseits. Auf der anderen Seite müssen sie überall treu dabei sein. Sie dürfen nicht müde werden. Sie müssen sich einsetzen in viele Gruppen, in viele Tätigkeiten. Also ist schon anstrengend, Kampf. Nur darum geht es doch in dem Text hier nicht. Es geht doch darum, den Listen des Teufels und seinem Gefolge, den Mächten der Finsternis, zu widerstehen. Und was sind denn die Listen des Teufels? Da kann man natürlich viel aufzählen. Es sind zum einen natürlich unsere Versuchungen, unsere Anfechtungen. Zum großen Teil kommen diese Versuchungen aus uns selbst raus, aus unseren Lüsten. Wir sind immer noch aus Fleisch und Blut. Und dann kommen unsere Anfechtungen natürlich auch aus unserem ganzen sozialen Umfeld, an unserem Arbeitsplatz. Wie sind eure Arbeitskollegen und Mitschüler, dass ihr gläubige Christen seid? Oder wenn ihr nichts sagt, dann wird er damit angefochten. Da kommen sie aus unseren Familien mit unseren Kindern. Angefochten wirst du auch in deinem Charakter, in deiner Ehrlichkeit, in deiner Loyalität Gott gegenüber. Listen des Teufels sind auch, wenn plötzlich alles kaputt geht. Wenn dir plötzlich nichts mehr gelingt. Wenn plötzlich alles schief geht in deinem Leben. Für das kannst du nicht mal was. Jeder von uns könnte da sicher ein paar Erfahrungen hinzufügen. Und gegen diese Listen des Teufels sollen wir bestehen. Das heißt, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen innerlich gegen die Macht der Sünde. Wir kämpfen innerlich für unseren Glauben. Und die Sünde, das wisst ihr, die kommt auf aller Ebene auf uns zu. Und dann sind da noch, das ist euch vielleicht nicht so bewusst, das betone ich ausdrücklich extra, Vers 12, da sind da noch die geistlichen Mächte der Bosheit aus den himmlischen Örtern. Habt ihr gewusst, dass in der himmlischen Örtern geistliche Mächte der Bosheit sind? Dinge wie eventuell Neid, Eifersucht, Streit innerhalb der Gemeinde, unter den Geschwistern. Oder hast du schon mal erlebt, dass du einfach mal aus dem Stand heraus extrem wütend und zornig bist und weißt gar nicht selber warum? Also mir passiert das alle 5 Jahre mal. Wenn ich noch 10 Jahre lebe, dann macht es nicht zweimal mit. Aber als man wieder im Herz herumgehört hat, da war es öfters. Für gemeine List des Teufels aus dem Himmel halte ich auch ein falsches Bild der Frömmigkeit. Satan als Engel des Lichts. Du meinst, super fromm zu sein und noch frömmer sein zu müssen. Du hast tolle Ideen, wie der richtige Glaube aussieht. Du bringst dich stark ein in die Gemeinde. Du hast zu allem die richtige Meinung. Und weißt es immer ein bisschen besser als die anderen. Und natürlich lässt du auch alle wissen, wie hart du kämpfst gegen Anfechtung, gegen Versuchung, wie groß du dich, wie stark du dich einsetzt für Jesus. Wie gut wird doch unsere Gemeinde dastehen, wenn alle so wären wie ich, oder? Sagen wir natürlich nicht laut, aber so im Hintergrund kommt es manchmal durch. Manche von uns werden für selbstgerecht gehalten, manche für besserwisserisch, für überheblich, für arrogant. Die meisten zu Unrecht, sage ich mal. Eine ganz gemeine Lehre des Teufels ist es natürlich, wenn du an Gott glaubst und auch, dass Christus dich erlöst hat. Wenn du dann aber die Gnade nicht annimmst, wenn du dann das neue Leben nicht annimmst, wenn du dann immer noch aus eigener Kraft fromm sein willst, immer noch selbst den Teufel besiegen willst. Christus hat doch den Teufel schon lange besiegt. Warum soll ich das noch machen? Und in der Zwickmühle, glaube ich, da stecken eine ganze Menge von uns. Selber fromm sein zu wollen, tun, was man selbst für christlich hält, selbst der Sünde widerstehen. Tue recht und scheue niemand als früher Kaiser. Dazu brauche ich aber kein Christus. Gegen die Liste des Teufels, da können wir nicht selber ankämpfen, meiner Erfahrung, meiner Überzeugung nach. Da gehen wir unter. Und wir sollen doch gar nicht kämpfen, wir sollen doch widerstehen. Ja, bitte, auf Verteidigung achte und nicht auf Streit. Widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch, steht in Jakobus 4. Und widerstehen kann ich ja nur, ich wiederhole es gerne noch ein paar Mal, nur in der Kraft von Gott, seiner Macht, in der Kraft der Waffenrüstung Gottes. Und ich denke, wer die Waffenrüstung Gottes dann tatsächlich ergriffen hat, der muss sich schon auch manchmal nur anstrengen. Ja? Das ist nicht so, dass dein Leben dann zur Autobahn wird. Trotzdem denke ich, ist das Leben als Christ dann kein Kampf mehr. Es ist auch kein Krampf mehr. Also ich sage es aus meiner Warte, aber ich bin auch Rentner, jetzt leichter. Es ist eher ein Genuss. Sicher haben wir dann nicht nur Sieg. Sicher überwinden wir nicht jede Versuchung, jede Anfechtung. Sicher ist nicht nur immer Friede und Freude und Eierkuchen. Aber oft und immer öfters bist du dann stark in der Macht seiner Stärke. Deshalb ergreife die ganze Waffenrüstung Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermöget. Also, wir ergreifen die ganze Waffenrüstung Gottes. Das ist zunächst mal eine Aktion unsererseits, ergreift. Es ist das natürlich kein physikalisches Ergreifer, weil ich auch kein Schild und keine Brustharnisch habe, weil es keine echte Waffe sind. Ich verstehe das Ergreifen so, dass wir ehrlich bereit sind, uns auf das Abenteuer des geistlichen Kampfes tatsächlich einzulassen. Dass wir bereit sind, unseren laufenden Versuchungen zu widerstehen. Dass wir die Nähe Jesu suchen, um am bösen Tage zu widerstehen. Nun aber jetzt, was ist der böse Tag? Ist es nur einer, Tag Gottes oder Tag Jesu in weiter Ferne in der Bibel? Ich denke, wir müssen am Zusammenhang vielleicht bleiben. Wie viele böse Tage hast du denn schon gehabt? Oder wer hat böse Tage jetzt im Moment? Böse Tage, an denen der Macht der Sünde in uns kämpft gegen die Macht Gottes. Böse Tage, an denen uns unser Gewissen plagt. Böse Tage, in denen uns der Satan einreden will, dass wir das nie schaffen. Nämlich das, was Christus ja schon lange für uns geschafft hat. Unsere Rechtfertigung. Im Zusammenhang sind doch die bösen Tage die, an denen wir unseren Stand, unsere Stellung vor Gott verteidigen müssen. Mit der Waffenrüstung Gottes, dazu haben wir sie. Wenn wir mal die Waffenrüstung im Einzelnen anschauen, das machen wir jetzt dann gleich, das sind dann eigentlich lauter Waffen, die brauchen wir zur Verteidigung, nicht zum Kämpfen. Verteidigung heißt ja auch widerstehen. Angriffswaffe wie Bogen oder Pfeil oder Dreizack oder was immer, die sind da nicht dabei. Im Vers 14 geht's los. Stehlt nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit. Etwa 20 Mal finden wir in der Bibel das Wort umgürtet. Etwa 25 Mal das Wort Gürtel. Nun, ihr Männer und ihr Frauen, also ich habe immer einen Gürtel dran. Sonst verliere ich nämlich die Hose, gell? Ganz einfach. Und jetzt kämpfen wir mit der verrutschten Hose. Das sieht auch nicht so gut aus. Und bin ich die ganz ziemlich kinderlich. Der Gürtel zur biblischen Zeit, der war das, was die Kleider, das war der Umhang, der die Kleider zusammengehalten hat. Der Gürtel war aber auch das, an dem Schwert und Messer und sonstiger Kleinkram befestigt wurde. Und jetzt sollen wir den Gürtel der Wahrheit anziehen, also umgürtet sein mit Wahrheit. Und dieser Gürtel der Wahrheit, der hält dann unseren Glauben zusammen, oder? Und dann geht es ja, wie Pilatus es schon ging. Was ist eigentlich Wahrheit? Gar nicht so einfach zu sagen, aber man kann es vielleicht doch rauskriegen. Wahrheit ist zum Beispiel das Gegenteil von Lüge, oder? Ja, vom Teufel heißt es, die Wahrheit ist nicht in ihm, er ist ein Lügner von Anfang an und der Vater der Lüge. Also Wahrheit ist jedenfalls das Gegenteil von Teufel und Lüge. Wahrhaftig sind Gott, der Vater, wahrhaftig ist Jesus Christus, der Sohn. Und Jesus betet in Johannes 17 im hohenpriesterlichen Gebet, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Also der Gürtel der Wahrheit ist eigentlich das Wort Gottes. Und dann ganz einfach, das Wort Gottes, das die Wahrheit ist, von dem lesen wir ja in Johannes 1, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also, das Wort Gottes, die Wahrheit, kam in Jesus Christus zu uns. Und wenn du umgürtet bist mit der Wahrheit, bist du folglich umgürtet mit Jesus Christus. Und dieser Gürtel, nämlich Jesus Christus, der hält uns und der hält unseren Glauben zusammen. Da rutscht uns keine Hose runter im Widerstand gegen die Sünde. Kann man sogar bildlich sehen, wenn man ein Mann ist oder eine Frau. Denn an dem Gürtel der Wahrheit, unserem Herrn Jesus Christus, an dem kommt kein Teufel vorbei. Und alle die Dinge, die an dem Gürtel befestigt sind, die bleiben auch an ihrem Platz. Der erste Teil der Waffenrüstung ist Jesus Christus als Gürtel der Wahrheit. Dann sind wir weiter angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit. Brustharnisch ist wichtig. Hinterm Brustharnisch, da schlägt dein Herz. Bei uns Christen schlägt ein anderes Herz, nämlich das neue Herz. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und dieses neue Herz, das ist nun gedeckt durch den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Was aber ist jetzt wieder Gerechtigkeit? Heute gibt es viel verschiedene Auslegungen der Gerechtigkeit. Wenn du bei Wikipedia heißt, gell? Wikipedia. Sag ich doch die ganze Zeit. Wenn man bei Wikipedia dann sucht, die Auslegung über Gerechtigkeit, ist da steht dann drin, es gibt Gerechtigkeitstheorien. Zu vielen verschiedenen Themen gibt es immer eine Gerechtigkeitstheorie. Also zwischenzeitlich geht es ja darum, allem und allen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, egal wie viel Unrecht es ist. Aber immer ist diese Gerechtigkeit von uns Menschen einmal sehr subjektiver Verständnis ausgesetzt. Im Mittelalter war es ja auch so. Dann kamen die Menschen darauf, dass Gerechtigkeit eigentlich eine göttliche Größe ist, die es nur im Himmel geben kann, weil nur eigentlich Gott gerecht ist und nicht wir Menschen das nie sein können. Ich finde das gar nicht so dumm. Ja? Gott selbst ist ja der Maßstab für das, was Gerechtigkeit ist. Psalm 119 lesen wir, deine Gerechtigkeit, Gott, ist eine ewige Gerechtigkeit. Gerecht ist Gott. Gerecht ist alles, was so ist, wie er, wie Gott ist. Gerecht handelt der, der so handelt, wie Gott handelt. Ohne Ansehen der Person, wie man früher so schön sagte. Und weil wir ja nie so gerecht sein können wie Gott und wie er es verlangt, brauchen wir halt wieder was? Jesus. 2. Korinther 5. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das war jetzt wieder fast eine eigene Predigt. Er hat uns nicht gerecht gemacht, sondern wir sind in ihm die Gerechtigkeit geworden. Und er ist für uns zur Sünde geworden, also ist Etage höher. In Christus sind wir zur Gerechtigkeit geworden. Zu der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, hat man früher gesungen. Und so wie der Gürtel der Wahrheit Jesus Christus ist, habe ich mich verirrt. So wie der Gürtel der Wahrheit Jesus Christus ist, so ist auch der Brustpanzer der Gerechtigkeit auch Jesus Christus. Denn Jesus gab uns seine eigene Gerechtigkeit. Bis jetzt also, die ersten zwei Dinge der Waffenrüstung besteht aus einem Namen, Jesus Christus. Und jetzt wird es ein bisschen seltsam. Denn zu der Waffenrüstung gehören auch Schuhe. Das Seltsame daran ist ja daran, dass immer nur von Waffe und von Kampf die Rede ist und plötzlich ist von Schuhen die Rede. Und mit den Schuhen sollen wir auch noch das Evangelium des Friedens bringen. Ja, Vers 15. Beschut an den Füßen mit der Bereitschaft das Evangelium des Friedens. Ich denke, der Vers spricht ein bisschen für sich selbst. Die Schuhe drücken unsere Bereitschaft aus, uns für das Evangelium einzusetzen. Und zwar trotz unserer Anfechtungen und trotz unserer Verteidigungsmaßnahmen. Ein römischer Soldat, der Stiefel, der war geschnürt bis ans Knie. Um der Fuß war geschlossen. Der war für lange Märsche durch widerwärtige Gegenden gedacht. Und obwohl wir angefochten sind, obwohl wir unsere eigenen Kämpfe, unsere eigenen Nöte haben, halten wir fest am Glauben, halten wir fest am Zeugnis und halten wir fest an der Mission. Obwohl wir dem Satan widerstehen müssen, verkündigen wir gleichzeitig das Evangelium des Friedens. Und hier ist das Spannungsfeld für uns Christen und hier ist das Spannungsfeld für Mitarbeiter besonders. Hier meinen wir, kämpfen zu müssen. Er beginnt mal aktiv, sich in die Gemeinde einzubringen oder insbesondere sich aktiv zu missionieren beginnt und rausgeht, der wird ganz schnell merken, dass es einen Teufel gibt. Der wird ganz schnell merken, dass er angegriffen wird, weil der Teufel versucht nur aktive Christen. Die anderen stören ihn ja nichts, die richtet ja in seinen Augen keinen Schaden an. Jeder Mitarbeiter, der aktiv wird, kann ein Lied davon singen. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht gerade, aber also wir, Krach daheim, wir hatten immer Vorveranstaltungen, Vormitarbeitertreffen, da hatten wir Krach. Wenn nichts war, dann hatten wir keinen Krach. Und heute, seitdem ich so aktiv bin, haben wir überhaupt keinen Krach mehr. Ganz ab und zu kleine Verstimmung, bitte. Aber Krach, nee. Und am wirkungsvoller ist, das wird der Teufel natürlich im Kreis unserer Lieben, im Kreis unserer Ehe, unserer Freunden Spott und Streit reinzubringen. Und trotzdem befähigt uns die Waffenrüstung dazu, trotz eigener Anfechtung unseren Mitmenschen des Evangeliums des Friedens zu bringen. Auch wenn es vielleicht nicht immer ganz einfach ist. Und dann kommen wir zu einem der wichtigen Dinge, so steht es zumindest da. Vers 16. Indem ihr über das alles ergriffen habt den Schild des Glaubens. Ja, also über das allem kommt jetzt der Schild des Glaubens, mit welchem ihr auszulöschen vermögt alle feurigen Pfeile des Bösen. Über all dem bisherigen haben wir den Schild des Glaubens ergriffen. Also ergreifen ist Aktivität von uns. Und das ist, glaube ich, fast die wichtigste Verteidigungswaffe. Der Langschild des römischen Soldaten, der war so 1,30 Meter hoch etwa, und der war gewölbt, halbrund. Der Soldat war damit von vorne und auch von beiden Seiten geschützt. Aufgrund der Höhe des Schildes konnte der Soldat sich quasi gemütlich dahinter setzen und hatte dann zumindest gegen die Pfeile den totalen Schutz. Ob es da ein Pfeil kam oder ob es 10 Pfeile kamen oder 50 kamen, das war egal. Die sind halt an dem Schild runtergeprasselt, ja. Im Alten Testament wird das Schild etwa 40 Mal erwähnt. Meist ist es Gott, der selbst der Schutzschild ist. Beginnt schon in 1. Mose 15. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, sagt Gott da. Oder später im Psalm 3, du aber, Herr, bist ein Schild um mich her. Ja, also sogar das gewölbte Schild, Schild um mich her. Im Neuen Testament gibt es ja keinen Krieg. Deswegen haben wir das Schild nur einmal hier in der Waffenrüstung Gottes. Nun, jeder von uns hat ja sein eigener Glaube, oder? Stell dir vor, dem einen fällt der Glaube ein Stückchen weit. Dann hat er auch kein komplettes Schild. Dann hat er löchriges Schild, an dem immer wieder mal am Pfeil durchgeht. Oder ein kleines Schild, hinter dem er sich nicht verstecken kann. Und mit so einem kaputten Schild muss er natürlich versuchen, dem Pfeilen des Feindes selbst auszuweichen. Und da springt er sich müde mit dem Schild und hin und her, um dem Pfeil auszuweichen. Und wird natürlich auch immer wieder mal getroffen. Bild für die, die selber kämpfen, würde ich mal sagen. Daneben sitzt vielleicht einer, der hat den richtigen Schild des Glaubens. Und da ist dann der ganze Körper geschützt. Und der sitzt dann relativ gemütlich hinter seinem Schild und die Pfeile pratet ab, ohne dass er es groß merkt. Und der wird seinem schlecht geschützten Kameraden ja auch gerne helfen. Aber jeder hat halt sein eigenes Schild. Unsere Wahrhaftigkeit gegenüber der Versuchung ist quasi das Spiegelbild unseres Glaubens. Ja? Unsere Wehrhaftigkeit gegenüber der Versuchung ist das Spiegelbild unseres Glaubens, zeigt die Größe unseres Schildes. Der eine ist in Hektik und macht das Falsche, der andere sitzt gemütlich und macht das Richtige. Wenn das jetzt zwei Frauen wären, dann wäre es wahrscheinlich Martha und Maria, oder? Martha, die zum Herrn sagt, guck mal, wie ich renne, wie ich schaffe und guck mal die an, die sitzt da nur voll rum. Und Jesus sagt, die vermeintlich Faule hat das gute Teil erwählt. Zu Jesu Füßen sitzen, ihm zuhören. Denn wenn du ein gutes Schild des Glaubens haben möchtest, dann brauchst du auch einen guten Glaube. Und wo kommt der her? Römer 10, so kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi. Das heißt, wer ein gutes Schild haben möchte, der muss zu den Füßen Jesu sitzen. Der muss gute, regelmäßig vor allen Dingen Predigt hören, in denen Christus der Mittelpunkt ist. Und der muss b, das Wort Christi in sich aufnehmen. Also vielfach und selbst sich mit der Bibel beschäftigen, Freizeiten, Seminare, Bibeltage, wie ihr sie jetzt dann habt, Hauskreise, was immer. Aber festhalten, auch hier, der Glaube kommt aus dem Wort Christi. Somit besteht auch dieser Teil der Waffenrüstung wieder aus Jesus Christus. Vers 17. Empfanget auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Nach dem Brustpanzer für unser Herz kriegen wir nun den Helm des Heils. Und hier heißt es ja nicht ergreifet, sondern hier heißt es empfanget. Der Helm steht also für unser Heil, für unsere Erlösung. Den Helm empfangen wir deswegen, weil wir unser Heil, unsere Erlösung nicht einfach nehmen können und nicht einfach selber machen können. Unser Heil empfangen wir schon aus der Hand Jesu. Und jetzt bekommt unser Heil noch zusätzlichen Schutz, den Helm. Wisst ihr, ich predige bis um 12, ja. Aber wir sollten immer nicht so viel Angst haben um unsere Erlösung, um unser Heil. Ja, zum einen haben wir es von Jesus gekriegt und zum anderen hat er uns noch den Helm des Heils draufgesetzt. Ja, Gott beschützt letzten Endes auch unsere Heilsgewissheit. Die ist meines Erachtens sehr, sehr sicher. Deswegen hat er uns ja versiegelt bis zum Tag der Erlösung. Und unsere Erlösung hat Christus bewirkt, nicht wir mit der Waffenrüstung. Wir verteidigen nicht unsere Erlösung, sondern unsere Stellung vor Gott, nicht vergessen. Und somit steht ja auch der Helm des Heils wieder für Christus. Apostelgeschichte 4, in keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, als allein der Name Jesus. Kommen wir zur letzten Waffe. Das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Auch das Wort Gottes empfangen wir, können wir auch nehmen. Also lesen können wir schon nehmen, aber so innerlich müssen wir es empfangen. Dass Gottes Wort Kraft und Wirkung hat, nämlich auch in sich selbst, dafür sorgt ja auch Gott selbst. Und Gottes Wort hat ja Kraft ohne unser Zutun. Wir sollen es nur empfangen und dann innerlich verarbeiten und dann wird es unser Leben ja auch verwenden und ausstrahlen. Das Schwert hier als Verteidigungswaffe ist eher das Kurzschwert, nicht das Langschwert. Zum Kampf gab es das Langschwert, in der Verteidigung im Nahkampf kam das Kurzschwert. Das ist etwa das, was der Petrus hatte, ja, als er das Ohr abgeluft hat. Kurzschwert war 30 cm lang. Das ist immer noch ein schönes Ding. Denn falls wir jetzt bis mit der bisherigen Waffenrüstung den Listen des Teufels nicht immer widerstehen konnten, mit dem Wort Gottes, mit dem Schwert des Geistes, da können wir es. Als der Herr Jesus dreimal vom Teufel in der Wüste versucht wurde, da hat er den dreimal mit einem Bibelwort von sich getrieben. Und der Teufel versucht uns ja speziell da, wo sowieso unsere Schwachstelle ist. Jesus hatte 40 Tage gehungert, deswegen war der Hunger seine Schwachstelle. Was sagt der Satan? Du bist doch Gottes Sohn, mach doch aus den Steinen hier Brot. Auch wir werden da versucht, wo sowieso unsere Schwachstelle ist. Das mag bei dem einen Pornografie sein, bei dem anderen Geltungsbedürfnis, bei dem anderen Gier, bei dem dritten Tratsch, bei dem anderen Macht. Es kann auch Völlerei sein, es kann auch Alkohol sein, es kann was immer sein. Die zweite Versuchung Jesu, die war eine fromme Versuchung. Satan wollte ihn mit dem Bibelzitat locker: Wirf dich da vom Berg, denn es steht geschrieben, dass die Engel des Herrn dich auf den Händen runtertragen. Jesus beantwortet alle drei Versuchungen mit dem Bibelwort, mit dem Schwert des Geistes. Und das ist auch unser Weg. Manchmal haben wir da Situationen, da geht uns ein Gedanke im Kopf rein und nicht mehr raus, oder? Und das sind ja nicht immer die besten und die frömmsten Gedanken. Ich habe vor Jahrzehnten schon mal einen wirklich gesegneten Bibellehrer gefragt, wie ich denn meinen Kopf jetzt wieder freikriege, da, wie ich den Schlamassel rauskriege. Ja, eigentlich ganz einfach, ja. Du musst deine schlechten Gedanken quasi verdrängen mit guten Gedanken. Ja, also du kannst jetzt in deinem Herzen Choräle singen, du kannst Bibelworte nehmen, du kannst dich auf eine Predigt vorbereiten, du kannst Vater unser beten, was immer. Wer Lobpreis singt, kann ja Lobpreis singen. Ja, und das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, das wir im Nahkampf mit der Versuchung brauchen, das hilft dir dann da, wenn was da ist. Allerdings muss ich eine kleine Einschränkung machen. Wir brauchen ja dazu einiges an Wort Gottes in uns. Wo nichts drin ist, kann nichts rauskommen. Ja? Nicht bei jeder Anfechtung kann ich erst Konkordanz holen oder Bibelsucher oder der Pastor fragen. Christen, die mit der Waffenrüstung Gottes einigermaßen leben können, das sind Christen mit Substanz. Und das geht auch nicht von heute auf morgen. Aber lasst euch einfach nicht entmutigen, wenn es nicht gleich klappt. Jeder lange Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Ja, mein Sohn hat einmal vor 35 Jahren zu mir gesagt, Vater, ich bin halt nicht so wie du. Und er sagt, na klar, du bist 15 und ich bin 45, ja, du kannst nicht so sein wie ich. Ja, jetzt ist er 50 und ich bin dann 75. Aber er denkt immer noch, ich wäre so. Ja, lasst euch nicht entmutigen. Jeder lange Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Und wenn es ein kleiner ist. Und das Schwert des Geistes, wie auch alle anderen Teile der Waffenlösung, die finden wir in Christus. Der wisst ja noch, das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes und das Wort ward Fleisch. Je wohnte unter uns, Jesus war das Wort, also ist Jesus wiederum das Schwert des Geistes. Und ich denke, da schließt sich der Kreis. Die Waffenrüstung besteht aus einigen verschiedenen Verteidigungswaffen. Und diese verschiedenen Waffen, die bündeln sich alle in Jesus Christus und in Gott. Wir sind umgürtet mit Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Wir haben den Panzer der Gerechtigkeit. Jesus hat uns seine Gerechtigkeit gegeben. Wir haben den Langschild des Glaubens. Gott ist unser Schild. Wir haben den Helm des Heils. Der Name Jesus ist unser Heil. Wir haben das Schwert des Geistes. Gottes Wort ist das Schwert. Jetzt gibt es noch einen Bereich in unserem Leben, der ist nicht geschützt in dieser Waffenrüstung. Das ist nämlich unsere Rückseite. Unser Rücken ist noch nicht geschützt. Hinterrücks können uns die Mächte der Finsternis immer angreifen. Ja, eigentlich sind wir denen ja zugewandt, deswegen brauche ich hinter keinen Schutz, aber das täuscht. Hinterrücks können uns die Mächte der Finsternis immer angreifen. Und logischerweise tun sie das natürlich sehr bevorzugt, da haben sie es leichter. Unsere Anfechtungen, die kommen so aus dem Nix ab und zu, wie wenn sie gerade vom Himmel fallen täten. Aber ein bisschen Realismus muss ja bleiben, oder? Nicht immer widerstehen wir der Versuchung, mitsamt der Waffenrüstung nicht. Öfters mal machen wir natürlich auch mischt, sage ich mal. Aber immer ist Christus unsere Erlösung. Immer ist und bleibt Christus unser Heil. Und immer dürfen wir zurückkommen zu ihm. Ja? Entscheidend sind nicht unsere Fehler, sondern entscheidend ist seine Gnade. Für mich denke ich, wenn ich die Waffenrüstung haben möchte, dann muss ich mich ja gar nicht auf die Waffenrüstung konzentrieren. Ich muss mich ja gar nicht um die Waffenrüstung kümmern. Ich möchte mich auf Christus konzentrieren, der ja die Waffenrüstung ist. In ihm finde ich ja alles. Und ich möchte Christus eigentlich mehr lieben lernen, weil meine Liebe zu Christus hilft mir dann, in seinem Sinn zu leben. Ja? So wie ich meine Frau nicht absichtlich verletze, nicht absichtlich, ja? So möchte ich auch Christus nicht absichtlich verletzen. Aber wenn du meinst, deine Liebe sei noch nicht so toll, dann besinn dich halt mal auf die Dankbarkeit. Er ging für dich ans Kreuz. Er hat dich erlöst. Er ist dein Heil. Er sorgt sich täglich um dich. Und dann wird deine Dankbarkeit zur Liebe in dir werden. Und dann kommt der schönste Vers, Johannes 14, 23. Jesus spricht dann, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und dann geht es weiter, ist das Wichtige. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und wir werden Wohnung in ihm nehmen. Dann ist für die Waffenrüstung gesorgt und für eure Gemeinde auch. Dazu segne euch Gott. Amen.